Der Rotwein, von dem der Kellner dir einen Schluck zum Probieren ins Glas gibt, schmeckt bitter. Du machst gute Miene zum bösen Spiel. Später suchst du Hummerpasta und irgendwelche Gemüsebeilagen aus. Du artikulierst das Italienisch so, dass die Frau geradezu überschäumt vor Bewunderung. Du unterhältst sie charmant den ganzen Abend. Es gelingt dir, weil du weißt, dass bald die Belohnung kommt. Und in manchen Momenten, wenn du sicher bist, dass man dich nicht beobachtet, erlaubst du dir, die Hand zum Innenfutter deines Sackos zu führen. Diese verstohlene Bewegung beruhigt dich. Sie verleiht dir Kraft und Geduld. Aber je weiter der Abend voranschreitet, desto öfter musst du es tun. Musst an die Innentasche tasten. Die harten Konturen deiner Pistole vom Kaliber 22 erspüren. Und schließlich kommt der Moment, in dem du dir vorstellst, dass du endlich abdrückst, die Kugel auf die Reise schickst und es endlich, endlich, endlich wieder einmal zu Ende bringst. Juli. Cotton passierte die Tür mit der Aufschrift der fingierten Computerfirma CyberEdge, nickte Janet Kilpatrick zu, die als Agentin eine Empfangsdame mimte, und tauchte in den Geheimbereich des G-Team-Headquarters im Untergeschoss ein. Die Büros waren nicht nur sehr modern, was die Arbeitsmittel betraf, sie verfügten auch über eine fantastische Klimaanlage. Und das war eine Wohltat. Draußen tobte ein glühender New Yorker Sommer mit Temperaturen an die 40 Grad Celsius. Der 4. Juli, der Independence Day, war auf den vergangenen Samstag gefallen. Und die Zeitungen hatten darüber berichtet, dass so mancher bei den Feierlichkeiten einen Kreislaufzusammenbruch erlitten hatte. Für Cotton, der sich ungern in großen Menschenansammlungen aufhielt, war der Feiertag ganz anders verlaufen als für die meisten Amerikaner. Er hatte das Wochenende in der schattigen Garage bei seinem alten Jaguar E-Type verbracht und mal wieder stundenlang daran herumgebastelt. Leider war es ihm auch diesmal nicht gelungen, ein Problem des Vergasers zu lösen. Im Stand lief der Motor ziemlich unrund, hatte sogar ab und zu kleine Aussetzer. Dagegen schien kein Kraut gewachsen zu sein. Weder ein Tausch der Zündkerzen noch das Wechseln der Zündkabel und der Zündspule brachten etwas. Selbst Sheldon, der Mechaniker, der gelegentlich half, war mit seinem Latein am Ende gewesen. Auf dem Heimweg durch die Straßen des New Yorker Stadtteils Phillipsburg hatte Cotton noch ein wenig vom Feiertagsfeuerwerk über dem East River bestaunen können. »Ihnen ist doch nicht etwa warm?« fragte Philippa Decker, die bereits an ihrem Schreibtisch saß und irgendwelche Papiere durchging, sarkastisch. Wie immer verbreitete sie die Aura einer perfekten Musterschülerin. »Auch Ihnen einen guten Morgen«, gab Cotton zurück. »Geben Sie mir eine Minute und ich verbreite genauso viel Arbeitseifer wie Sie.« Sie wischte sich eine blonde Haarsträhne aus dem Gesicht und stand auf. »So viel Zeit haben wir leider nicht. Mr. High erwartet uns. Wir haben nur noch auf Sie gewartet. Ich dachte mir schon, dass das Feiertagswochenende an Ihnen nicht ganz spurlos vorbeigegangen ist.« Sie grinste schadenfroh. Cotton lag auf der Zunge, etwas zu erwidern, aber er verzichtete darauf. Er hatte sich nichts vorzuwerfen. Er war auf die Minute pünktlich, und dass Mr. High drängte, wenn ein neuer Fall anstand, war normal. Das Büro des Chefs war durch eine Glaswand vom übrigen Bereich des Headquarters abgetrennt. Als sie eintraten, blickte er von seinem Laptop auf. Er wirkte hochkonzentriert. »Nehmen Sie bitte Platz, wir haben keine Zeit zu verlieren.« Er wandte sich Cotton zu. »Manchmal liegt es an den Drosselklappen, das sollten Sie mal in Erwägung ziehen.« Dabei huschte, was äußerst selten vorkam, ein Lächeln über sein Gesicht. Woher weiß er, was ich am Wochenende gemacht habe? Cotton schwieg und genoss den irritierten Gesichtsausdruck von Philippa Decker, die mit der Bemerkung natürlich nichts anfangen konnte. Mr. High betätigte eine Taste auf dem Computer und hinter ihm auf einem großen Bildschirm erschien ein Foto. »Sehen Sie sich das bitte an«, sagte er, ohne sich herumzudrehen. Während seiner Zeit beim NYPD hatte Cotton oft mit Mordopfern zu tun gehabt. Er erkannte sofort eine stark verweste Frauenleiche. Der Körper lag im Gras zwischen Büschen und war halb von Laub bedeckt. Ein Stück von geblümtem Stoff war zu sehen, wohl die Reste von dem Kleid, das die Frau getragen hatte. Daneben befanden sich mehrere Gegenstände, die schwer zuzuordnen waren. Einer davon sah aus wie ein verschmutztes Kissen. Etwas anderes erinnerte an eine Stoffpuppe. »Das ist die Leiche von Deborah Harris«, sagte Mr. High. 41 Jahre alt, seit Mai dieses Jahres vermisst. Laut den ersten Erkenntnissen der Gerichtsmedizin auch etwa seit damals tot. Sie wurde erschossen. Man fand den Körper erst jetzt, also fast 2 Monate später, im Harriman State Park. Wie Sie wissen, befindet er sich gut 50 Meilen von New York City entfernt.« »Was liegt da um die Tote herum?«, fragte Decker. »Dazu komme ich gleich.« Mr. Hyde tippte noch einmal und ein anderes Bild erschien. Es zeigte ebenfalls eine tote Frau. Die Leiche war nicht so stark verwest wie die von Deborah Harris. »Beverly Hamilton«, erklärte der Chef. »Aufgefunden in einem Waldstück in Hartford im April. Sie war 42 Jahre alt.« Wieder wechselte das Foto. Es folgte Leiche Nummer 3. »Linda Mayer aus Syracuse, 45, ermordet Anfang Februar.« Auch diese beiden Toten lagen im Gras, und um sie herum befanden sich Gegenstände. Bei Linda Mayer waren sie besser zu erkennen. Ein gerahmtes Foto, ein Plüschhase und ein Briefumschlag. »Alle 3 Opfer wurden mit derselben Waffe erschossen«, erklärte Mr. High weiter. »Der Mörder legt persönliche Dinge der Frauen neben den Leichen ab. Es ist sozusagen seine individuelle Handschrift.« »Das kommt mir bekannt vor«, sagte Decker. »Sehr richtig, Special Agent.« Mr. High sah Cotton an, als müsste er ebenfalls wissen, was es bedeuten sollte. Er hatte aber keine Ahnung. »Ronnie Crowe«, sagte sie. »Ein Psychopath, der Frauen in Sicherheit wiegte, indem er mit ihnen wie ein perfekter Gentleman ausging, ihnen einen gewissen Luxus bot, sie dann aber umbrachte. Übrigens ohne sexuellen Missbrauch oder anderen erotischen Kontakt.«